깨운다.
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 스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
올라 y bienvenidos zum Onda Info 144. Wie ihr hoffentlich mitgekriegt habt, haben sich die bewegenden Ereignisse im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca in den letzten zwei Wochen überschlagen. Ein ausführlicher Bericht fasst die aktuellen Entwicklungen zusammen. Ein weiterer Bericht widmet sich den im Ansatz gescheiterten Gesprächen zu einem Gefangenenaustausch zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla. Das Schlusslicht bilden die Wahlen in Nicaragua, wobei die Rolle der einst schwarz-roten und nun rosanen Sandinisten und deren Galionsfigur Daniel Ortega beleuchtet wird. Aufgrund der Länge der Beiträge entfällt diesmal der Nachrichtenteil. Dafür gibt es etwas mehr Musik, unter anderem von Grimmskunks und den Pasajeros.
Por tiempo de grande pobreza y tristeza, Emiliano dejó a su familia y su tierra. Harto de ver tanta pena, ahogando su patria tan querida.
¡Ya basta!
Sobrevuela en estos momentos, han volado, sobrevolado a la altura de nuestras instalaciones. En este momento en rectoría, ¿qué pasó, compañero? Están las tanquetas a la altura de rectoría, compañeros. Enfrente de rectoría están las tanquetas, compañeros. Compañeros, hagamos uso de nuestro ingenio humano, hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a resistir. Pero compañeros,
Radio Universidad am 2. November. Immer wieder rufen die Moderatoren ihre Hörer dazu auf, die Ruhe zu bewahren. Tipps werden durchgegeben. Wie schütze ich mich gegen Tränengas? Wo bewegen sich paramilitärische Gruppen? Und sie berichten von den Wasserwerfern, den Hubschraubern, den Panzerfahrzeugen, die gerade das Universitätsgelände angreifen. Nur wenige Meter trennt die Moderatoren von ihren Gefährten, die sich mit der Bundespolizei erbitterte Schlachten liefern. Bürgerkrieg im südmexikanischen Oaxaca. Tausende von Polizisten versuchen, auf das Gelände der örtlichen Universität vorzudringen. Dorthin hatten sich streikende Lehrer und andere Aktivisten zurückgezogen. Der besetzte Radiosender dient ihnen als wichtigstes Organ zur Außenwelt. Von hier aus mobilisieren sie ihre Unterstützer, um den Angriff der staatlichen Truppen abzuwehren. Seit bald einem halben Jahr bestimmen die Kämpfe das Leben in der Touristenstadt. Begonnen hatte alles mit einem Arbeitskampf. Rund 70.000 Lehrerinnen und Lehrer waren Mitte Mai in den Streik getreten, um höhere Löhne und bessere Lehrbedingungen durchzusetzen. Der Gouverneur des gleichnamigen Bundesstaates Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, reagierte mit Gewalt. Mehrere tausend Polizisten gingen Mitte Juni gegen die Streikenden vor. Es war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ruiz ist Politiker der Partei der Institutionellen Revolution, der PRI. Vielen gilt er als typischer Vertreter des alten PRI-Regimes, das sich über 70 Jahre lang durch Korruption und Repression an der Macht gehalten hatte. Studenten, Linksradikale, indigene Hausfrauen solidarisierten sich also mit den Lehrern. Organisiert in der Versammlung der Bevölkerung von Oaxaca, APO, übernahmen sie faktisch die Kontrolle über die Stadt. Sie besetzten Radiostationen, bauten Barrikaden und sorgten mit Blockaden dafür, dass Gebäude der Regierung geschlossen blieben. Ihre Forderung? Weg mit Ulises Ruiz.
Es un problema con profundas causas económicas, políticas y sociales.
Die Probleme in Oaxaca haben tiefe ökonomische, politische und soziale Wurzeln. Die Regierung bringt nicht die nötige Sensibilität auf, um mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Sie bietet keine Lösungen für die Probleme an, mit denen wir konfrontiert sind. Außerdem ist sie verantwortlich für systematische Rechtsverletzungen. Deswegen gehen die Menschen auf die Straße und fordern Investitionen in die Infrastruktur, in Straßen, in die Stromversorgung, in die Trinkwasserversorgung, in Krankenhäuser und Schulen. Das ist der Hintergrund dessen, was gerade in Oaxaca passiert.
Entonces, esto es lo que fue, digamos, el desenlace de lo que ahora está ocurriendo en el estado de Oaxaca.
Der APO-Sprecher Selen Bravo verweist auf die zahlreichen Angriffe gegen Aktivisten sozialer Bewegungen. Ruiz kann auf Schlägertrupps setzen, die seinen Interessen handfesten Nachdruck verleihen. So drangen im Juli letzten Jahres vermummte Männer in das Gebäude der regierungskritischen Tageszeitung Noticias ein. Mit Kapuzen getarnt zerstörten sie die Ausstattung der Redaktion. Die Eindringlinge gehörten einer regierungstreuen Gewerkschaft an, deren Vorsitzender als PRI-Abgeordneter im Landesparlament sitzt. Noticias hatte bei den Wahlen einen Kandidaten unterstützt, der gegen Ruiz angetreten war. Auch in der aktuellen Auseinandersetzung agieren paramilitärische Banden. Immer wieder wurden organisierte Gruppen beobachtet, an denen Polizisten in Zivil- und PRI-Mitglieder beteiligt waren. Gezielt schossen sie auf Streikposten oder Demonstranten. So starb der indigene Lehrer Panfilo Hernandez, als er gerade von einem Treffen kam. Den APO-Aktivisten Lorenzo San Pablo Cervantes erwischte es, während er die Eingänge einer besetzten Radiostation bewachte. Mindestens 11 Menschen verloren durch solche Attacken ihr Leben. Der bislang brutalste Angriff dieser Art fand Ende Oktober statt. Zeitgleich gingen bewaffnete Männer an verschiedenen Orten vor. Mit scharfen Waffen schossen sie auf APO-Aktivisten. Auch den US-amerikanischen Journalisten Brad Will vom unabhängigen Mediennetzwerk Indymedia traf es an diesem 27. Oktober. Ein Polizist sowie ein Mitarbeiter der PRI-Administration wurden wenig später als wahrscheinliche Täter festgenommen. Lehrerin Denia Cortes aus Oaxaca erinnert sich.
Dieser nordamerikanische Kameramann filmte gerade an einer Barrikade. Das sind eigentlich von der Bevölkerung aufgebaute Straßensperren, um zu verhindern, dass sich die Paramilitärs in der Stadt frei bewegen können und auf uns schießen. Brad war an einer dieser Barrikaden, als sie auf ihn schossen. Er wurde nicht zufällig von einer Kugel getroffen. Das sieht man ganz genau. Die Schusswunde sieht nicht nach einem Querschläger aus. Die Kugel ging genau in die Brust. Sie durchbohrte ihn. Brad war fast auf der Stelle tot.
Tatsächlich spricht einiges dafür, dass Will gezielt erschossen wurde. Schon seit Monaten hatte Ulises Ruiz von der Bundesregierung gefordert, dem Treiben durch Sicherheitskräfte ein Ende zu setzen. Doch Präsident Vicente Fox war zurückhaltend und setzte auf Verhandlungen. Nach dem Mord an dem US-Journalisten jedoch musste der Staatschef handeln. Zudem konnte die Fox-Regierung auf eine Spaltung in der Bewegung hoffen. Wenige Tage zuvor hatten die Lehrer beschlossen, wieder in die Klassenzimmer zurückzukehren. Und so gab Fox von der konservativen Partei der Nationalen Aktion PAN den entscheidenden Befehl. Am 29. Oktober rückten etwa 3500 Beamte der Bundespolizei im Zentrum von Oaxaca ein. Bewaffnet mit Tränengas, Hubschraubern und Räumpanzern stürmten sie die Touristenstadt. Nach stundenlangen Kämpfen zogen sich die Lehrer und APO-Aktivisten auf das Universitätsgelände zurück. Es ist wenig verwunderlich, dass Fox letztlich doch die Bundestruppen geschickt hat. Dessen Parteifreund und künftiger mexikanischer Präsident Felipe Calderón befindet sich schon vor seinem Amtsantritt am 1. Dezember in einer schwachen Position. Der PAN-Politiker hatte die Wahl nur mit Mühe gegen seinen gemäßigt linken Gegner Andrés Manuel López Obrador gewonnen. Bis heute ist unklar, ob bei den Wahlen Betrug im Spiel war. Nur durch Unterstützung der PRI wird Calderón überhaupt regieren können. Lehrerin Cortes.
Die mexikanische Regierung und die Regierung von Oaxaca sind eng miteinander verflochten. Sie haben eine Allianz gebildet, auch wenn beide von unterschiedlichen Parteien gestellt werden. Das Bündnis besteht, weil die Bundesregierung den Gouverneur von Oaxaca nicht absetzen kann, ohne damit den frisch gewählten Präsidenten Calderón zu schwächen. Der würde sich ohne die Unterstützung der PRI nicht halten können. Und damit droht man Calderón natürlich.
Vertrauen schenkt man unter den Lehrern und in der APO, also keiner der beiden Regierungen.
Estamos viendo de que si finalmente después de una discusión en el Senado.
Die Senatoren haben selbst festgestellt, dass Ulises Ruiz korrupt, autoritär und unfähig ist, Oaxaca zu regieren. Trotzdem waren die Senatoren nicht bereit, Oaxaca für unregierbar zu erklären. Ich denke, das ist eins ihrer Spielchen. Sie behaupten, verfassungsrechtlich nichts tun zu können. Dabei hätten sie von Anfang an die Regierbarkeit in Oaxaca prüfen müssen. Wenn sie uns empfehlen, den institutionellen Weg zu gehen, sollten sie sich auch selbst daran halten. Natürlich ist uns die Rückkehr in die Schulen absolut wichtig. Wir wissen um unsere Verantwortung gegenüber den Kindern. Aber wir kritisieren, wie versucht wird, unsere Bewegung mit allerlei Tricks aus dem Gleichgewicht zu bringen. Über die Rückkehr in die Schulen entscheiden die Lehrer, wenn sie es für richtig befinden. Sie wissen am besten, dass sie für die Schüler da sein müssen. Aber wir hier in Oaxaca wissen auch, dass die Bildungsprogramme der Bundesregierung nicht die Bildung garantieren, die die Kinder und Jugendlichen verdienen. Unabhängig von einer möglichen Rückkehr geht unser Kampf weiter. Wenn der Senat sich weigert, die Nichtregierbarkeit in Oaxaca festzustellen, dann muss das eben die Bevölkerung übernehmen, indem sie Tatsachen schafft, auf praktische Weise.
Am Sonntag fand eine sogenannte Megamarcha in Oaxaca statt. Zehntausende oder sogar hunderttausende Menschen nahmen daran teil und bekräftigten ihre Forderung nach einem Ende der staatlichen Gewalt. Inzwischen schlägt auch die mexikanische Regierung versöhnlichere Töne an. Die Polizei sei nicht zum Kämpfen nach Oaxaca-Stadt geschickt worden. Dennoch besteht die Gefahr eines neuen Polizeieinsatzes weiter. Zudem explodierten am frühen Montagmorgen mindestens 3 Bomben in Mexiko-Stadt, vor der PRI-Zentrale, dem obersten Wahlgericht und einer Bank. Sie richteten jedoch nur Sachschaden an. In einem Kommuniqué bekannten sich 5 verschiedene Guerillagruppen, die sich ausdrücklich auf den Kampf der sozialen Bewegungen in Oaxaca beziehen. Eine Lösung scheint also nach wie vor in weiter Ferne zu liegen.
Von der vermeintlich angestrebten Befriedung Kolumbiens durch Verhandlungen mit den Paramilitärs und Krieg gegen die Guerilla ist Präsident Álvaro Uribe Vélez so weit entfernt wie schon vor über 4 Jahren beim Antritt zu seiner ersten Amtszeit. Während die Armee immer wieder durch Massaker und andere haarsträubende Skandale auf sich aufmerksam machte, ist die Guerilla stark wie eh und je. Auch die Paramilitärs sind alles andere als demobilisiert oder gar befriedet. Studien belegen, dass seit dem Beginn der angeblichen Friedensverhandlungen mit den Paramilitärs im Jahr 2003 bis heute über 3000 Kolumbianer in den paramilitärisch kontrollierten Zonen umgebracht worden sind. Im jüngsten Manöver überraschte der Präsident durch seine plötzliche Bereitschaft zu Gesprächen mit den revolutionären Streitkräften Kolumbiens FARC, durch die kurzzeitig der Weg für einen Gefangenenaustausch geebnet schien. Entführte Geiseln aus den Händen der Guerilla sollten gegen FARC-Guerilleros aus kolumbianischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Dann explodierte Mitte Oktober auf dem Gelände der Militärhochschule von Bogotá eine Autobombe, wobei 23 Menschen verletzt wurden. Ohne Beweise beschuldigte Uribe sofort lautstark die FARC des Attentats und ließ die Gespräche mit der Guerilla platzen. Für den ehemaligen Generalstaatsanwalt der Nation, Alfonso Gómez Méndez, ist der Bombenanschlag ein recht wackeliges Motiv.
Uribe hat nach seiner Wiederwahl erst einen Raum für Verhandlungen geöffnet und zu Gesprächen aufgerufen, und zwar mit einer Gruppe, die er immer schon als terroristisch einstufte. Es ist unverständlich, warum er nun einen einzigen weiteren terroristischen Akt dieser als terroristisch klassifizierten Gruppe als Anlass nimmt, die Gespräche abzubrechen. Zweitens hat er parallel einen Friedensprozess mit den Paramilitärs vorangetrieben. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass dieser Prozess alle Arten von Verbrechen mit sich brachte. Mord, Drogenhandel, Entführungen, Einschüchterungen, und mit ihnen setzt er nicht die Gespräche aus. In dieser Hinsicht scheint mir die Regierung mindestens inkonsequent zu sein. Drittens ist die Geschichte der militärischen Schläge zur Gefangenenbefreiung in Kolumbien mit einigen Ausnahmen eine Geschichte der Fehlschläge. Diese Geschichte begann im Jahr 1985, als die Armee den von der Guerillagruppe M19 besetzten Justizpalast stürmte, wobei die Hälfte der Richter des Hohen Gerichtshofes und weitere 100 Kolumbianer ums Leben kamen. Und dann zum Beispiel die jüngeren Befreiungsversuche vom ehemaligen Verteidigungsminister Gilberto Echeverri und vom Gouverneur von Antioquia, Antioquia, Guillermo Gaviria, die beide in der Ermordung der Entführten endeten.
Luego, recientemente, el rescate que se ordenó del exministro de Defensa Gilberto Echeverry y del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, terminó en su asesinato.
Ein Gefangenenaustausch wird von Kolumbianern der verschiedensten Sektoren bereits seit vielen Jahren gefordert. Insbesondere die kolumbianische katholische Kirche und Vertreter der französischen Regierung haben sich immer wieder zur Vermittlung solcher Gespräche angeboten. Auch noch, nachdem die FARC auf die Terrorlisten der USA und der EU gesetzt wurden. Neben hunderten Soldaten und Polizisten befinden sich auch einige hochrangige Politiker, teils seit vielen Jahren, in der Gewalt der FARC. Der Guerilla wird seit Jahrzehnten vorgeworfen, eine regelrechte Entführungsindustrie aufgebaut zu haben und sich unter anderem aus den Lösegeldern zu finanzieren. Inzwischen setzen die FARC aber verstärkt auf den Gefangenenaustausch. Uribe hatte sich einem solchen Austausch, der in Kolumbien schlicht humanitäres Abkommen genannt wird, bislang strikt verweigert. Schließlich müsste Uribe die schlicht als Terroristen geächtete Gruppe sonst als Ansprechpartner anerkennen und ihr einen politischen Status einräumen. Bis vor kurzem hatte Uribe aber nicht einmal eingestanden, dass es einen Kriegskonflikt im Land gibt, sondern nur Terroristen. Auch wenn es nicht verwunderlich ist, dass Uribe die Verhandlungen hat platzen lassen, wirkt dieser Schritt doch tollkühn in einer Zeit, in der die Staatsanwaltschaft aufgrund diverser vermeintlicher FARC-Bombenanschläge gegen Militärs ermittelt und nicht gegen die Guerilla. Kurz vor der erneuten Amtseinführung von Präsident Uribe war es Militärs angeblich gelungen, mehrere Autobomben in Bogotá unschädlich zu machen. Im September veröffentlichte die kolumbianische Tageszeitung El Tiempo jedoch Informationen, nach denen diese vereitelten Bombenanschläge sowie ein schwerer Anschlag auf einen Militärkonvoi nicht durch die FARC-Guerilla, sondern durch Militärs selbst inszeniert worden waren. Das Ziel der zwei Offiziere aus der militärischen Geheimdiensteinheit RIME soll laut El Tiempo gewesen sein, hohe staatliche Antiterrorprämien zu kassieren und gleichzeitig eine politische Legitimation für den Kampf gegen die FARC zu liefern. El Tiempo geht von mindestens 4 durch die Militärs vorgetäuschten angeblichen FARC-Bombenanschlägen in Bogotá aus. Laut der Zeitung gibt es Tonbandaufnahmen und diverse Zeugen, die die Mittäterschaft der Militärs belegen. Zudem sind die zwei beschuldigten Offiziere zusammen mit der demobilisierten FARC-Guerillera, Codename Jessica, auf einem Video zu sehen. Jessica soll nach ihrer Festnahme angegeben haben, bereits seit Jahren mit einem der Offiziere zusammengearbeitet zu haben. Laut El Tiempo hat die Ex-Guerillera nicht nur bei den Militärs, sondern auch bei einer FARC-Zelle für die von ihr arrangierten Bombenattentate abkassiert. Gegen die beiden Offiziere ermittelt die Staatsanwaltschaft. Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass Uribes Anschuldigungen dazu dienen, eine friedliche Lösung des Kriegskonfliktes zu sabotieren. Damit richtet er sich nach den Interessen der traditionellen Polit- und Wirtschaftselite, der paramilitärischen Drogenhändler und Großgrundbesitzer und der transnationalen Unternehmen. Sie alle profitieren von dem Kriegskonflikt, der nur durch strukturelle Reformen, wie zum Beispiel eine Landreform und durch die Entparamilitarisierung des Landes beigelegt werden kann. Senator Gustavo Petro von der Oppositionspartei Polo Democratico Alternativo meint, dass nicht die FARC, sondern dubiose mafiöse Zusammenhänge den Anschlag verübt haben. Laut dem ehemaligen M19-Guerillero, der seit er in den Senat gewählt wurde, bereits diverse Attentate überlebt hat, verfolgen diese Zusammenhänge damit vor allen Dingen 3 verschiedene Ziele.
Nach der Debatte explodiert dort merkwürdigerweise eine Bombe, die keine Toten hinterlässt, und zwar inmitten einer schwer bewachten Militärbasis. Kaum ist das passiert, beschuldigt Uribe die FARC. Viele Sektoren Kolumbiens meinen, dass das nicht die FARC waren, dass es unmöglich ist, dass die FARC gerade in diesem Moment eine Bombe legen. Ausgerechnet, wenn die Verhandlungen zum Austausch von gefangenen Guerilleros gegen FARC-Entführte, unter ihnen die französische Staatsbürgerin Ingrid Betancourt, beginnen. Nun hat die Regierung denjenigen Guerillero, der die FARC in die Verhandlungen geführt hat, beschuldigt, Urheber des Anschlages zu sein. Wir glauben, dass das ein Vorwand ist und dass andere Gruppen die Bombe gelegt haben und dabei 3 Ziele verfolgten. Das erste Ziel war es, dem Militärchef Mario Montoya dadurch eine Morddrohung zukommen zu lassen, wegen seiner Ermittlungen gegen eine Reihe von weiteren Bombenanschlägen in Bogotá, deren Urheber augenscheinlich nicht die Guerilla, sondern Militärs gewesen sind. Das zweite Ziel war es, eine Diskussion, die inzwischen große Wichtigkeit in der kolumbianischen Öffentlichkeit erlangt hat, zum Schweigen zu bringen. Eben die Diskussion darüber, dass die Regierung 4 Jahre lang mit den Paramilitärs verhandelt hat, die fest im Drogengeschäft sind und auf deren Kappe seither 3000 Morde gingen. Viele Analytiker fragen, wieso die Regierung den Gefangenenaustausch aufgrund eines Bombenanschlages ohne Todesfolge aussetzt und gleichzeitig die 3000 Paramilitäropfer seiner Regierungsperiode verheimlicht, nur um die Verhandlungen mit diesen Drogenparamilitärs fortzusetzen. Das dritte Ziel war es, den Dialog mit der Guerilla zu torpedieren. Die Gruppe, die die Bombe gelegt hat, hatte also diese drei Ziele: die öffentliche Diskussion über die Drogenparamilitärs ins Abseits zu stellen, die Verhandlungen mit der Guerilla zu torpedieren und diejenigen zu bedrohen, die Ermittlungen gegen die Militärs wegen anderer Bombenanschläge anstellen.
Wer auch immer diesen Anschlag verübt hat, das humanitäre Abkommen scheint wieder in weite Ferne gerückt zu sein. Uribe hat angeordnet, die Geiseln militärisch zu befreien und alle Kontakte zu den FARC abzubrechen.
Es el mundo un pizarrón, pongan todo su atención, porque espero que se aprendan la lección. Capitalismo salvaje hallarás a cada viaje, para el pobre nunca existe solución. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, en mitad de la tormenta estarás vos. Al final de la jornada me dirás que estás cansada, pero que le has puesto todo el corazón.
¡Viva Sandino! Nicaragua unida triunfa.
Schluss mit Hunger, Analphabetismus, Arbeitslosigkeit. Am 5.11. fanden in Nicaragua, einem der ärmsten Länder Lateinamerikas, Wahlen statt. An jeder Ecke versprach die FSLN auf großen Plakaten einen Wechsel für das Land. Zurzeit deutet alles darauf hin, dass der ehemalige Präsident und Sandinistenführer Daniel Ortega nach drei gescheiterten Versuchen wieder das Amt des Staatschefs erlangen wird. Zwar liegt er momentan nur bei 38% der Stimmen, doch seine Gegner, die Liberalen, sind tief gespalten. Sein schärfster Kontrahent, der ehemalige Bankier Eduardo Montealegre von der rechtsgerichteten liberalen nicaraguanischen Allianz, liegt zurzeit bei nur knapp 30%. Damit könnte Ortega die Stichwahl vermeiden, die er vermutlich verlieren würde, da die liberal-konservativen Parteien zusammen auf über 50% kommen würden.
Vorher waren Leuten Beschäftigung und eine Grundversorgung, Gesundheit und Bildung garantiert. Heute müssen sich selber darum kümmern. Gesundheit und Bildung sind jetzt dein Problem. Du hast keine Arbeit, keine Beschäftigung, kein Einkommen.
Die Sozialarbeiterin Vicenta Membreno ist 48 Jahre alt und arbeitet fast ihr halbes Leben lang in Las Torres. Auf den ersten Blick scheint die Welt dort in Ordnung zu sein. Aber nur wenige Meter von der asphaltierten Straße entfernt zeigt das Armenviertel im Norden Nicaraguas ein anderes Gesicht. Das Abwasser fließt in stinkenden Kanälen durch die Terrassen. Hier bestimmen Drogen den Alltag. Anfang der 80er Jahre begann der Schulbetrieb, wo die Kinder des Viertels bis heute ihre Grundbildung erhalten können. In jenen Zeiten regierte die Frente Sandinista de Liberación Nacional. Heutzutage wird das Projekt mit internationaler Hilfe finanziert. Für soziale Maßnahmen bleibt fast kein Geld mehr, seit die Revolutionäre 1990 durch die Liberalen ersetzt worden sind, kritisiert Vicenta Membreno.
Die Gesundheit wurde privatisiert, genau wie die Bildung. Mit der Revolution wurden Einrichtungen für Kinder geschaffen. Es gab 75 Projekte für Landfrauen. Nach 5 Monaten existierte keines mehr.
Doch was bedeutet das schon? Um endlich nach 16 Jahren zurück an die Macht zu gelangen, hat Daniel Ortega seine marxistische Vergangenheit hinter sich gelassen. Statt von Revolution spricht er nun von Reconciliation, von Aussöhnung. Und so hat er sich mit den Liberalen ausgesöhnt und sogar mit den Contras, die das revolutionäre Nicaragua in den 80er Jahren mit Hilfe der USA in einen erbitterten Krieg verwickelten, der 30.000 Nicas das Leben gekostet und damit erheblich zum Ende der Revolution 1990 beigetragen hat. Der ehemalige Pressesprecher der Contras, Morales Carazo, ist nun der Vize von Ortega. Der Kommandante Daniel vergisst auch nicht, in regelmäßigen Abständen den lieben Gott anzurufen, denn auch der gute Kontakt zur mächtigen katholischen Kirche in Nicaragua, die er einst bekämpfte, gehört zu seiner Politik des Paktierens. Um sich das Wohlgefallen der Kirche zu sichern, haben Ortega und die FSLN mitten im Wahlkampf im Parlament ein neues Gesetz passieren lassen. Nun ist jede Form von Abtreibung verboten, auch der bisher erlaubte Abbruch von Schwangerschaften aus therapeutischen Gründen, etwa bei Gefahr für das Leben der Frau. Und mit seiner Lebensgefährtin Rosario Murillo, die auch seine Wahlkampfmanagerin ist, hat er sich noch schnell vom konservativen Kardinal Miguel Obando y Bravo trauen lassen. Statt revolutionärer Rhetorik spricht Ortega nun also lieber von Solidarität, Gerechtigkeit, Liebe und verspricht Arbeit, Gesundheit und Erziehung. Gleichzeitig wurde das berühmte Schwarz-Rot der Sandinisten gegen ein harmloses Rosa ausgetauscht. Viele der alten Mitkämpfer, die Compañeros, spalteten sich von den Sandinisten ab, so wie Carlos Mejía Godoy. Immer noch spielt der bekannteste Musiker Nicaraguas in den Konzertsälen der Hauptstadt Managua die alten Revolutionslieder. Trotzdem beschimpft er seinen ehemaligen Mitkämpfer Ortega und bezeichnet ihn als autoritären Populisten. Mejía kandidiert als Vizepräsident für die sandinistische Erneuerungsbewegung, aber diese Partei befindet sich deutliche 10% hinter der Frente Sandinista. Die Dissidenten kritisieren, dass Ortega ein Bündnis mit dem ehemaligen liberalen Präsidenten Arnoldo Alemán eingegangen war. Alemán war wegen Korruption zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Aber dank des Paktes befindet sich Alemán mehr oder weniger in Freiheit. Auch die Feministinnen kritisieren ihn massiv, weil sich Ortega gegen Abtreibung ausgesprochen hat. Außerdem existiert die Beschuldigung, dass er mehrfach seine Stieftochter sexuell missbraucht habe. Ein Vorwurf, der nie aufgeklärt wurde.
Man hat Daniel Ortega als einzigen Kandidaten aufgestellt, ohne irgendeine demokratische Wahl innerhalb der Frente zuzulassen, um zu verhindern, dass neue Leute an der Spitze auftauchen.
Knapp eine Stunde von Managua entfernt liegt Masaya. Vor 24 Jahren entstand hier die Möbelkooperative Tonio Flaum mit der solidarischen Hilfe von Aktivisten aus Deutschland. Heute arbeiten 28 Personen in dem Betrieb. Die kleinen Betriebe wie die Kooperativen gehören zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Sie sind komplett auf Mikrokredite angewiesen. Rafael López ist seit den Anfängen dabei, aber er vertraut den Compañeros nicht.
Momentan versprechen alle Kandidaten dasselbe in ihren Kampagnen. Sie versprechen, an die kleinen Unternehmen zu denken. Es gibt Finanzierung. Alle 5 stärksten Kandidaten, die jetzt miteinander konkurrieren, bieten dasselbe an. Auch die Sandinisten. Das Problem ist die Ungewissheit und Unsicherheit innerhalb des Volkes. Eine Unsicherheit, wer sich um das Volk kümmern wird. Wir machen uns weniger Gedanken darum, was die Politiker tun oder lassen. Von ihnen werden wir nicht satt. Vielmehr sind sie es, die sich an den Leuten und am Land bedienen.
Mit seiner Skepsis ist López nicht alleine. Nur einige vertrauen auf die alten revolutionären Träume. Korruption, Despotismus und Populismus, die der FSLN zugeschrieben werden, haben schon vor langer Zeit ihren guten Ruf zerstört. Jetzt liegt es an den Sandinisten, das Gegenteil zu beweisen.
Si el Frente gana. Sollte die Befreiungsfront mit Daniel Ortega gewinnen, dann, weil das Volk die Möglichkeit haben will zu sehen, ob sie alles erfüllen, was sie versprochen haben. Aber das werden sie nicht schaffen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.